Pergum Audio präsentiert.
Den Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Auch für Atheisten. Donnerstag, 20. November 2025.
Hallo Heike.
Hallo Andreas, ich grüße dich nach Rom. Wie ist die Lage?
Also heute habe ich mir mal gegönnt, mir die ganzen Andenkenläden anzugucken.
Da habe ich dich auch mal irgendwann gefragt, warum denn Leo noch nicht drauf ist. Ist der jetzt überall drauf? Kann ich jetzt ganz viel Leo kaufen eigentlich?
Ja, wir können mal ein kurzes Quiz machen. Es gibt einen Kalender für das Jahr 2026.
Ja.
Und zwar von zwei Päpsten. Du kannst einen Kalender kaufen, 2026. Und auf denen sind zwei Päpste der vergangenen Jahre. Welche sind das?
Na ja, einmal Franziskus und einmal, ach so, ist Leo noch nicht dabei?
Du musst raten.
Doch. Ach so, einmal, also, logisch gedacht würde ich sagen, einmal Franziskus für die ganzen Hardcore-Fans, weil der am meisten hatte. Und Leo, weil das jetzt mal an der Zeit ist. Aber wahrscheinlich liege ich falsch.
Falsch. Richtig ist Leo der 14. gibt es an jeder Ecke. Ah. Und Johannes Paul II. gibt es auch an jeder Ecke. Ja.
Kommt der denn aus welcher Ecke? Haben Sie den denn jetzt rausgeholt?
Wie ich habe mit dem Andenkenhändler gesprochen.
Ja.
Und er hat gesagt, also Kalender verkauft sich Johannes Paul II. Am besten, gefolgt von Leo dem 14. Der verkauft sich nur an zweitguter, bester Stelle. Und bei den Postkarten, was glaubst du da? Wer ist an Platz 1 und wer ist an Platz 2?
Ich bin jetzt immer noch Platz 1 für Franziskus, einfach aus Prinzip.
Ist richtig. Platz 1 Franziskus bei den Postkarten. Hm. Platz 2 Leo der 14. Platz 3 Johannes Paul II.
Aber weißt du was, ganz kurz zu den Kalendern. Ne? Ich habe ja den besten Kalender, weil einer unserer Mitreisenden auf unserer tollen Romreise hat nämlich irgendwann gesagt, Frau Kleen, ich habe da was für Sie gesehen. Und dann hat er mir einen Kalender 2026 gekauft mit ganz vielen jungen, hübschen Priestern. Wo du gesagt hast, das sind gar keine Priester, aber das ist mir egal. Und jetzt kann ich jeden Monat, kann ich immer an die schöne Reise denken und im neuen Jahr jeden Monat einen hübschen, jungen Priester im Hintergrund haben, wenn wir podcasten.
Aber es ist gefaked, das sind gar keine.
Ist mir klar. Aber ist doch lustig, ich finde es so nett und so lustig.
Dann habe ich weiter recherchiert, heute ganz knallhart.
Ja.
Nämlich in den Andenkenläden gibt es, und jetzt kommt's, wieder Weihwasserbehälter.
Behälter ohne was drin, oder wie? Oder mit? Nein, mit.
Ohne was drin. Es gibt die ganz kleinen Fläschchen für 1,50 Euro. Mhm. Und es gibt die größeren Fläschchen und die ganz großen Fläschchen.
Also so Flachmänner für Weihwasser quasi.
Genau, so sehen die auch ungefähr aus.
Ja.
Und ich wollte den kaufen und habe dann gesagt, wie komme ich jetzt an das Weihwasser? Und das ist ganz einfach. Es gibt zwei Möglichkeiten in der Peterskirche. Möglichkeit Nummer eins ist, du gehst aus der Peterskirche raus und zwar in Richtung Heilige Pforte. Da warst du ja auch schon.
Also ich bin ja so oft durch die Heilige Pforte gelaufen, sogar mit dir an der Hand. Mir kann ja überhaupt nichts mehr passieren, ja?
Richtig. Auf dem Weg zur Heiligen Pforte in der Peterskirche kommst du am Weihwasserbecken vorbei.
Mhm.
Das Weihwasserbecken war ein Weihwasserbecken, das auf die viralen Probleme Rücksicht nahm der großen Pandemie. Mhm. Deswegen waren die leer. Früher konnte man seine Hand da reinstecken, sich bekreuzigen und mit Weihwasser sich selber weihen. Kein Problem. Dann kam Covid, dann wurde das verboten. Nicht mehr ins Wasser patschen, Schluss aus, Weihwasserbecken.
Okay, also selbst Weihwasser war nicht resistent gegen Covid, meinst du? Oder meint die katholische Kirche? Gut.
Deswegen gab es damals übrigens einen riesen Streit, weil der Papst Franziskus gesagt hat, wir sind vollkommen auf der Linie der italienischen Regierung. Das heißt, alle Restriktionen, die es in Italien gibt, gibt es auch im Vatikan.
Mhm.
Und die Kardinäle, die konservativen Kardinäle, sind dagegen auf die Barrikaden gegangen, weil die gesagt haben, genau das, was du gerade gesagt hast, wenn unser Glaube uns nicht schützt, also wenn wir nicht glauben, dass Gott, der Herr, uns mit dem Weihwasser beschützt, dann sind wir ja gar keine Katholiken mehr.
Ich habe es ja eher so ein bisschen ironisch gemeint, aber dass die das dann, also da würde ich doch im Zweifelsfalle lieber an den Schutz der Menschen denken. Und in Italien war es ja sehr schlimm, in Norditalien, also ja.
Na gut, das ist jetzt wieder eine andere Geschichte, das ist so einfach nicht wahr, weil Es war in Norditalien sehr schlimm, in Bergamo, das ist richtig. Ja. Aber die Menschen haben nie begriffen, dass Bergamo sehr viel näher an München liegt als an Rom.
Ja.
Also für uns gab es überhaupt in Rom war relativ wenig betroffen, also viel weniger betroffen als viele andere Gegenden auf der Welt. Okay. Bergamo war betroffen und die Leute haben immer gesagt, oh Gott, wir können nicht nach Italien fahren, was totaler Quatsch war, weil von München nach Bergamo ist es sehr viel näher als von Rom nach Bergamo. Das ist nämlich viel weiter.
Ah, hätte ich gar nicht gewusst. Okay, aber wir schweifen ab. Aber also aber du egal. Mit deinem neu erworbenen Weihwasserfläschchen für 1,50 Euro.
Nein, ich habe hab das große Fläschchen gekauft. Das ist wirklich fast so groß wie ein Flachmann, ja?
Ja. Und dann gehst
zweifle,
du jetzt damit
ich zweifle in den... gerade an meiner Männlichkeit. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie einen Flachmann.
Ich finde, das spricht sehr für dich.
Okay, also ich hatte keinen Flachmann, aber heute habe ich mir einen Weihwasserbehälter gekauft. Also und wie gesagt, an dem Weihwasserbecken, das es gibt, auf dem Weg zur Heiligen Pforte, war kein Weihwasser mehr drin. Als die Pandemie abklang, hat der Vatikan einen Kompromiss gefunden. In dem Weihwasserbecken war nach wie vor kein Weihwasser drin, aber wenn du deine Hand über das Weihwasserbecken gehalten hast, erkannte das ein Sensor und der spritzte dann Weihwasser auf deine Hand.
Also im Prinzip wie auf der Toilette, wenn die Seife da rauskommt. Unter so einem okay, ja, also jetzt musst du mir einmal ganz kurz erklären. Ich meine es überhaupt nicht despektierlich.
Ich finde den Vergleich nicht
das Prinzip.
Okay, das Prinzip, ja, das Prinzip ist das Gleiche.
Ich bin so sensibel. Und jetzt mal ganz kurz, ja, ich ja auch. Also ganz kurz, wie wird denn Weihwasser überhaupt zu Weihwasser? Wer weiht denn das? Wie,
ein
wann,
Priester.
Warum? Okay, ist egal welcher. Ich könnte jetzt mit einer Flasche Leitungswasser aus dem Großraum Hamburg zu einem Priester gehen und sagen, könntest du das mal bitte weihen und dann habe ich Weihwasser?
Ja.
Ach.
Das ist ganz einfach.
Und dann könnte ich das teuer verkaufen? Nein.
Ich habe keine Ahnung, ob du jemanden findest, der das abkaufen würde.
Ich glaube nicht. Ja.
Wie gesagt, kommen wir nochmal zurück. Weihwasser gab es nicht, Becken leer. Dann kommt der Sensor, du hältst die Hand drunter, dann wird da Weihwasser draufgespritzt.
Gut.
Und heute habe ich zu meiner großen Freude gesehen, die Weihwasserbecken sind wieder gefüllt.
Oh.
Du kannst also dein Fläschchen in das Weihwasserbecken halten und das auffüllen.
Ja.
Das habe ich aber nicht gemacht, weil ich finde das so ein bisschen fies. Weil wenn das alle machen würden, vor allem wenn die so ein großes Fläschchen haben wie ich, dann ist das ja gleich leer. Dann bleibt ja für die anderen nichts übrig.
Was macht man dann mit so Weihwasser, wenn man das hat?
Wenn du jetzt das Fläschchen gekauft hast, also da gibt es mit verschiedenen Motiven, da ist die Mutter Gottes drauf oder da ist Christus drauf oder wie auch immer.
Was ist auf deinem drauf?
Die Mutter Gottes.
Ja, gut.
Und wenn du das Weihwasser, also wenn du das jetzt nicht machst, das sozusagen einfach zu klauen aus dem Weihwasserbecken, kannst du mit deinem Fläschchen nach vorne gehen, in die Nähe des Hauptaltars. Im linken Seitenschiff gibt es ein Häuschen. Das ist so eine kleine Bude. Da drin sitzt ein Priester. Und wenn du dem das Weihwasserfläschchen hinhältst, dann segnet er das. Und dann ist es Weihwasser.
Ah, das ist ja auch ganz gut. Jetzt ist immer noch nicht ganz geklärt, was mache ich denn damit? Also trinken ja schon mal nicht, ne?
Nee, also Weihwasser ist einfach geweihtes Wasser. Und das ist, ja, heilig, tut gut. Also früher hat man das benutzt, wenn es einem nicht gut ging, dann hat man
was heißt benutzt? Also reibt man sich dann damit ein? Schüttelt
zum Beispiel,
man sich das auf den Kopf?
Ja, also meine Mutter hat also Weihwasser immer wieder benutzt und damit ihr Knie eingerieben und sie hat auch immer gesagt, das hilft. Was?
Das habe ich noch nie gehört. Ich habe mich das aber auch nie gefragt, bis gerade irgendwo zu Weihwasser da ist. Das ist ja wirklich, also ich will mir völlig neue Dimensionen eröffnen.
Siehst du, aber das Weihwasser ist sozusagen nur die Konsequenz von der Ursprungsidee. Das war nämlich nicht das Weihwasser, sondern die Kontaktreliquie. Mhm. Die Kontaktreliquie ist, also du hast, wenn du im Mittelalter nach Rom gepilgert bist, dann bist du nicht hierher gekommen, weil du einfach nur eine schöne Stadt sehen wolltest. Dann hast du ein Tuch dabei gehabt. Mhm. Das hast du in viele Streifen geschnitten und hast das dann in eine Höhle, das gab es früher, über den Gräbern der Märtyrer, gab es so eine kleine Ausbuchtung, gibt es heute noch. Da konntest du dein Tuch reinlegen und dann wurde das sozusagen heilig. Und am nächsten Morgen hast du das dann herausgenommen und diese Kontaktreliquie galt als heilend. Also wenn du Halsschmerzen hattest,
Legst du um. Ist auch viel praktischer. Also ja, als auf unserer Reise hatte auch eine Dame irgendwas dabei und hat mich dann immer gefragt, wann kommen wir denn da hin, wo ich da das mit der Kontaktreliquie machen konnte. Und ich wusste überhaupt nicht, was sie meint. Kontaktlinsen kenne ich, aber Kontaktreliquie, da war ich schon wieder raus. Aber das habe ich, da habe ich ja wieder dann dazugelernt. Genau. Und also, dann hat sie das da irgendwo auf so ein Altar oder was gelegt.
Ja, genau. Also ich kann mich auch an die Dame erinnern. Also ja. Kontaktreliquie und Weihwasser ist sowas Ähnliches. Und ich habe heute also mein Weihwasserfläschchen erstanden, habe das dann segnen lassen und habe jetzt, ja, also mit Weihwasser kann man alles Mögliche machen. Also ich kenne Priester, die weihen Pferde. Es gibt Priester, die weihen Autos. Es gibt Haussegnungen.
Also bitte nicht wieder den Laptop deiner Frau segnen, so wie du das letztens mit Kaffee gemacht hast, sondern...
Richtig, also es gibt so Haussegnungen, da geht man in ein Haus und dann wird das ganze Haus gesegnet mit Weihwasser. Also mit Weihwasser kann man viele verschiedene Sachen machen. Und ich habe jetzt auch ein Fläschchen Weihwasser. Und ich habe mich dann weiter umgeschaut, weil ich habe mich gefragt, gibt es eigentlich bei Devotionalien in der katholischen Kirche Moden?
Ja, gute Frage, ja. Und?
Also du weißt ja, weißt du sehr viel besser als ich, bei Kleidern, bei Klamotten gibt es Moden. Also
ja klar, keine Ahnung, mal Minirock, mal weite Jeans, mal enge Jeans, mal keine Ahnung.
Genau.
Also, richtig das gut kenne ich mich ehrlich gesagt auch nicht aus, aber ja.
Genau, so Moden gibt es auch bei Autos, manchmal was weiß ich, Cabriolet, Moden gibt es bei Frisuren. Und ich habe mich gefragt, gibt es bei Devotionalien Moden? Also gibt es Heilige, die sozusagen es nach oben schaffen? Gibt es Heilige, die es nicht nach oben schaffen? Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ich habe diesen wirklich netten Händler, ich verrate dir jetzt noch mal einen Tipp. Das konnte ich leider nicht in die Tat umsetzen, als du bei uns in Rom warst. Wenn du aus der Peterskirche kommst, ja, und gehst nach links durch die Porta Angelica, da wo der Fluchtweg der Päpste ist. Dann kommst du in eine Straße, die ist in Nähe des Borgo, die hast du gesehen. Da gibt es einen. Und dort gibt es die beste Stehpizzeria im Umkreis des ganzen Vatikans.
Und da hatten wir keine Zeit, ne? Wir hatten ja so viel Programm.
Die ist wirklich hervorragend und die ist preis-leistungsmäßig unschlagbar. Das ist ein Freund von mir, der die Pizza backt mit seiner Frau. Die sind beide super nett und super süß. Und ich habe dort heute ein hervorragendes Stück Pizza mit Rucola und Bresaola gegessen. Das war ganz toll. Und nebenan durfte ich dann, nachdem ich aufgegessen hatte, in den Andenkenladen. Der ist genau neben der Pizzeria. Und der Andenkenhändler ist ein sehr netter Andenkenhändler. Was komisch ist, dass viele Andenkenläden rund um den Vatikan mittlerweile in chinesischer Hand sind. Ich wusste nicht, ob das wirklich chinesisch ist.
Wahrscheinlich wird das Zeug in China produziert und dann wird das direkt von denen weitergegeben.
Ich habe mich gefragt, ob das chinesische Katholiken sind. Es gibt 40 Millionen chinesische Katholiken. Aber wie gesagt, das war ein Händler und dem habe ich halt, es war ein römischer Händler, ein urrömischer Händler. Und dem habe ich dann gesagt, also was ich interessant finde, ich sehe, Leo der 14. schafft es gerade nach oben. Also der ist langsam, aber stetig klettert er. Es gibt Leo-T-Shirts mit Leo drauf und vielen Friedenstauben jetzt immer. Aber der Händler sagte, das ist alles wahr. Aber Top of the Pops im Verkauf ist immer noch Johannes Paul II. Wir verkaufen Johannes Paul II. mit Abstand besser als alle anderen.
Da wäre ich nie drauf gekommen. Ja.
Dann kommt an Punkt 2 tatsächlich Franziskus. Sagt auch Franziskus, geht sehr, sehr gut. Und dann kommt so langsam, aber immer noch an Platz 3 Leo der 14.
Okay. Und liegt das mit Papst Johannes Paul II. Daran, dass einfach so die Katholiken vielleicht unterm Strich ein bisschen älter sind und das noch so ihr Papst ist? Oder wie kann man sich das erklären? Weil der hat jetzt ja nicht so irgendwas so bewegt, zumindest in meinem Hinterkopf nicht. Ich weiß ja nicht so viel.
Der ist seit 20 Jahren tot. Der ist im Jahr 2005 gestorben. Aber ganz offensichtlich so präsent in den Köpfen der Menschen, dass der also beim Verkauf. Und dann habe ich gesagt, also ich gucke jetzt hier durch ihren Laden schon seit einer halben Stunde und ich suche den deutschen Papst. Und dann sagt er, also von dem gibt es gar nichts. Keine Postkarten, keinen einzigen Kalender. Okay. Es gibt nichts. Er sagt, nicht Benedikt so der 16. verkauft sich ums Verrecken nicht.
Ladenhüter.
Nee, noch nicht mal. Also das einzige Foto,
nicht
das
mal
ich...
Da. Ja.
Der ist noch nicht mal da. Also überhaupt nirgendwo. Das einzige Bild, das ich finden konnte, war, dass er auf einer Postkarte ist, auf der ist Papst Johannes Paul II. Und neben ihm Josef Ratzinger. Also das ist das einzige Bild, aber natürlich hat das wahrscheinlich eine Rolle gespielt, dass Johannes Paul II. Heilig gesprochen worden ist und das ist ja ein Heiliger. Also wie gesagt, auf der, in dem Top of, in dem Ranking ist ganz klar Johannes Paul II. Platz 1, Franziskus Platz 3, 2, Leo der 14. kämpft sich nach oben, aber ist noch auf Platz 3 und dann gibt's nichts mehr.
Das Zeug jetzt? Und das Zeug, sind das auch so Tassen und Teller oder sind das, keine Ahnung, Bilder oder was ist so das Skurrilste?
Also es gibt viele interessante Kleinigkeiten. Also ganz besonders interessant fand ich, es gibt sehr viele, immer noch sehr viele Carlo Acutis, der junge Mann, der heilig gesprochen ist.
Den habe ich auch gesehen in Rom, ja.
Den gibt es in seinem jugendlichen Outfit. Es gibt Mutter Teresa lebensgroß. Die war ja nicht so groß. Also ich weiß nicht, was sie, du hast
ja... Ja, aber ich meine, 1,50 wird sie mindestens gewesen sein. Die brauchte ich jetzt
Mutter,
auch nicht.
Mutter Teresa ist wirklich klein gewesen. Also ich habe Mutter Teresa kennengelernt und die war also wirklich ungewöhnlich klein. Aber die gibt es jetzt lebensgroß. Also die kann man kaufen.
Wie als Statue oder als Pappaufsteller?
Als Statue. Die ist auch relativ teuer. Also da bist du mit deutlich über 2.000 Euro auf deiner Kreditkarte. Also und so einfach ist...
Stellst du dir die ins Wohnzimmer oder in den Flur? Das ist ja auch erstaunlich.
Ja, ich weiß auch nicht, was man mit den Mutter-Theresa-Statuen macht, aber die sind begehrt. Dann ist komischerweise der heilige Dominikus ein ganz großer, verehrter Heiliger. Den kennt kaum ein Mensch.
Ich wollte gerade mal fragen, wer ist denn das?
Der Gründer, also ich habe mit dem Händler gesprochen und habe gesagt, also ich finde das total interessant, was sie hier verkaufen. Also ich habe jetzt das Ranking verstanden, Päpst habe ich verstanden. Aber warum verkaufen sie so viele heilige Dominikus? Und dann sagt er, wegen dem Hund. Die Leute kaufen, also...
Was für ein Hund?
Pass auf. Der heilige Dominikus war der Gründer der Dominikaner, war jetzt, unter uns gesagt, du würdest dann, glaube ich, wahrscheinlich sehr viel härter urteilen als mich. Also der war jetzt nicht unbedingt so ein sehr netter Mensch. Er hat also sehr stark auf die Inquisition gesetzt, also war ein großer Verfechter davon, Ketzer zu verbrennen. Der war also nicht so unbedingt so ein, wie soll ich das sagen? Also ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Also beim Verbrennen war der immer ganz schnell vorneweg.
Okay, zündet gerne.
Ja, das ist ja auch schrecklich gewesen. Da müssen wir einmal jetzt kurz ernst werden. Das ist für die Opfer der Inquisition, sind das entsetzliche Verbrechen gewesen. Das kann man gar nicht anders sagen. Und das Wort Dominikus, in dem Wort auf Latein herrscht, stecken die beiden Worte, einfach Dominus, der Herr, und Kane, Hund.
Hund.
Dominikani sind die Hunde des Herrn.
Aha.
Deswegen wird der heilige Dominikus aus irgendeinem Hund dargestellt.
Okay. Und das finden die Leute ganz gut. Und dann ist egal, dass der andere Leute mal so um die Ecke gebracht hat.
Und der Händler hat gesagt, dass der Hund neben der Statue des heiligen Dominikus daherkommt, weil man sagt, die Hunde des Herrn, Dominikani, das weiß kein Schwein. Aber alle Leute, die einen Hund haben, finden diesen Hund so süß und deswegen kaufen sie ständig diese kleine Statue mit dem Dominikaner drauf.
Ah, das ist ja auch eine Art und Weise, irgendwie zu Ruhm und Ehre zu erlangen. Einfach einen Hund neben sich stellen.
Gut, genau. Der sieht auch süß aus. Das ist ein ganz. Ich muss ehrlich sagen, also ich war in Versuchung, die auch zu kaufen, weil ich mag auch Hunde. Ich habe auch einen Hund.
Ja, dein Hund ist sehr süß. Dein Hund ist wirklich sehr süß und sehr.
Genau.
Zutraulich.
Ja, ich weiß, ein bisschen sehr anhänglich. Ich weiß.
Sehr anhänglich, sitzt gerne auf einem drauf. Immer,
genau. Und weil ich diesen Hund auch so süß fand, habe ich gesagt, vielleicht kaufe ich mir auch so eine Dominikanus-Statue. Aber wie gesagt, ich habe so meine Probleme mit dem heiligen Dominikus, weil der war, wir können mal eine Folge über Dominikus machen. Hast du da Lust zu?
Ja natürlich. Vor allem frage ich mich, wie kann so jemand dann heilig gesprochen werden? Da möchte ich ja doch nochmal hinterfragen, ob das so richtig ist.
Ja, der hat sogar einen ganzen Orden gegründet. Aber wie gesagt, also jetzt haben wir das geklärt. Dominikus hat mit den Hunden.
Läuft gut. Gegen Hund? Gibt es euch jemand mit einer Katze? Wahrscheinlich nicht.
Nee, Katzen gibt's ja, hätte es ja gegeben mit Josef Ratzinger. Der war ja ein großer Katzenfan.
Ach so, aber das wusste ich gar nicht.
Ja, der hat Katzen geliebt. Der hat immer, das war wirklich eine sehr süße Seite an ihm, wenn die Katzen, der wohnt als Chef der Glaubenskongregation ganz in der Nähe einer sehr großen Straßenkreuzung, der Via Aurelia. Und da wurden immer wieder mal Katzen angefahren. Und er hat diese Katzen dann gepflegt. Und die hatten auch alle einen Namen. Der hat den Katzen immer Namen gegeben. Aber ich wollte jetzt mal gucken, wie Papst Leo der 14. mit den Devotionalien jetzt umgeht. Mhm. Und zu meinem blanken Entsetzen hat sich jetzt der Verkauf in der Kirche ausgebreitet.
Ach, im Petersdom?
Im Petersdom.
Habe ich da gar nicht so gesehen. Oder war, obwohl wir waren sonntags da oder hat dann sonntags der Laden zu?
Nee. Sonntags hat der Laden, also du, als du da warst, war das noch nicht so ausgebaut. Mhm. Und jeder, der das da reingeht, denkt natürlich an Matthäus Kapitel 21. Im Vers 12 heißt es, Jesus ging in den Tempel und trieb alle Händler und Käufer aus dem Tempel hinaus. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler um und sagte, in der Schrift steht, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein, ihr aber macht daraus eine Räuberhöhle.
Tja, passt ja wie Punkt, naja, sage ich jetzt mal vorsichtig, wie Topf auf Deckel, ja.
Weil die
ja.
Noch ein Satz dazu, warum spricht Jesus von Taubenhändlern? Das war früher üblich, dass man in den Tempel Tauben gekauft hat und dann geopfert hat. Deswegen spricht er von Taubenhändlern. Aber ich habe auch, als ich diesen großen Basar gesehen habe, also wenn man aus der Peterskirche rausgeht, in der Eingangshalle gedacht, also der Papst hat also nichts dagegen, dass da jetzt gehandelt und geschachert wird.
Aber ganz kurz, das Geld geht dann auch wieder in den Vatikan oder sind das eigene Händler, die sich dann Platz kaufen? Oder wie
Nein, das sind keine Händler, das betreibt die Kirche selbst. Das sind doch alles Nonnen, die da arbeiten. Mhm. Ich habe da heute eine betagte Nonne gesehen, die hat also kiloweise Rosenkränze eingetütet. Ich muss aber sagen, der Geschmack dessen, was du da kaufen kannst, der ist... Also ganz ehrlich, ich hätte da große Probleme mit. Also du kannst den heiligen Petrus kaufen aus Gips in verschiedenen Größen. Du kannst, das teuerste, was es gab, war ein goldener Anhänger. Ich kenne mich jetzt so mit Schmuck nicht aus, aber da warst du deutlich über 1000 Euro.
Oh, also war dann echtes Gold offensichtlich?
Ja, 18-karätiges echtes Gold, über 1000 Euro. Es gibt kleine Kreuzchen, aber es gibt auch Tassen, Teller, es gibt also Anhänger. Also ich muss sagen, der Geschmack ist also ist nicht meiner.
Komisch, ne? Ich kenne das ja so auch vom Königshaus. So. Da kennt man das ja, dass dann irgendwelche Tassen und mit, was weiß ich, William und sowas drauf ist. Aber mit dem Papst auch, es ist irgendwie merkwürdig. Und das fand ich an einer Serie, die du nicht magst. Ich weiß, The Young Pope, ganz interessant, da geht es am Anfang darum, dass dieser junge Papst in der Serie, da heißt es, eure Heiligkeit, wie heißt es immer, Heiliger Vater, wir brauchen jetzt Sachen mit ihrem Bild drauf. Und er sagt, von mir wird es kein Bild geben. Fand ich ganz interessant.
Ja, ich habe mit der Nonne auch kurz gesprochen, weil es gibt sehr wenig vom Papst. Also du kannst Petrus kaufen, Jesus, die Jünger, Mutter Gottes spielt komischerweise eine geringe Rolle. Und ich habe dann die Nonne gefragt, ich sehe hier nur ganz wenig von Leo dem 14. Und dann sagte sie auch, der geht auch nicht so gut.
Aber Maria geht doch eigentlich super gut. Wieso wird denn
die Maria nicht so verkauft? Ja, Maria, sie haben die Pietà, also Mutter Gottes mit Jesus.
Ich weiß.
Die ist, fand ich jetzt, nicht so gelungen. Aber ansonsten gibt es relativ wenig Maria, relativ viel Petrus. Und was ja auch nichts Besonderes ist, Paulus ein bisschen. Und dann, wie gesagt, so Sachen, die eher so in den Bereich Kitsch gehen, fürchte ich.
Okay, als wir zusammen im Petersdom saßen und auf den Papst gewartet haben, sag ich mal, habe ich dir erzählt, dass ich mir ja eigentlich Maria-Socken kaufen wollte für diesen ganz besonderen Tag, weil ich nämlich gesehen habe, dass es sowas gibt. Das fandst du natürlich wieder ganz, ganz, ganz schlimm von mir. Aber das war so ein christlicher Shop. Das war gar nicht so, dass dich das jetzt irgendwo bei einer unanständigen Quelle hätte kaufen können, sondern es gibt tatsächlich auch so christliche Shops, die dir dann so Pullis und Socken und so mit Maria drauf. Wie findest du das?
Ja, ich weiß, dass das so ist. Also es gibt die Luxusvariante. Wie gesagt, damals hatten wir leider auch keine Zeit, dahin zu gehen. Du kannst zum Ausstatter der Päpste gehen. Die haben es gibt eine Schneiderei, Gamarelli. Ja. Die schneidern für die Päpste und da kaufen sich die Menschen als Souvenir die purpurroten Socken der Kardinäle.
Ah.
Ich weiß nicht, was die damit zu Hause machen. Wenn die sich vor den Fernseher setzen, ziehen die sich dann purpurrote Socken an.
Aber vielleicht kriegt man da besonders warme Füße drin, weil die so eine schöne Farbe haben. Sind die denn besonders teuer auch eigentlich oder ein besonderes Material?
Die
oder?
Sind gemessen an den Socken, die du sonst auf dem Markt kaufen kannst, schon ziemlich teuer. Mhm. Sie sind halt sehr auffällig, weil die halt purpurrot sind. Und ich habe gedacht, also ist ja schon ein komisches Gefühl, wenn du kommst abends nach Hause und läufst in purpurroten Socken dadurch.
Ach, das finde ich eigentlich ganz erfrischend. Finde ich gut.
Findest du?
Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Ja, und sag mal, Maria, warum war die eigentlich immer in Blau, wollte letztens eine Hörerin wissen. Dass irgendwie Maria wird immer verbunden mit der blauen Farbe.
Ja, Maria, es wird, weil die Erscheinungen der Mutter Gottes, da sagen die Menschen, die sie gesehen haben, sie hatte blaue Sachen an. Ah. Eine blaue Schärpe, einen blauen Schal, meistens ein weißes Kleid und irgendwas Blaues dabei.
Okay.
Aber ja, wir müssen sowieso immer über Maria reden, weil stimmt, da gibt es ja gerade Ärger. Ja. Es gibt gerade ganz, ganz gewaltigen Ärger deswegen.
Ja, was hat man ja? Irgendwas ist da mit Maria los. Also Maria.
Ja, die Konservativen sind gerade stinksauer. Also die konservativen Jungs im Vatikan waren gerade hoch erfreut, dass Leo der 14. erlaubt hat, dass die traditionelle alte lateinische Messe in der Peterskirche gelesen wurde, ausgerechnet von diesem Widerling Leo Burke. Das fanden die ganz toll. Und sind aber jetzt empört, weil gleichzeitig der Papst offensichtlich zugestimmt hat, dass der Kardinal der Glaubenskongregation Maria sozusagen abgestuft hat.
Ja, wie geht denn das überhaupt? Also erstmal, wie ist Maria da hingekommen, hochgestuft worden, wo sie ist? Nämlich ja irgendwie doch ganz weit oben. Also ich muss ja sagen, aus meinen protestantischen Kirchen so als Kind, da spielte Maria ja überhaupt keine Rolle. So ein bisschen Jesus mal, aber auch längst nicht so wie bei euch, so in der Darstellung. Und bei euch wimmelt es ja immer von Maria und so. Und da denke ich, wow, was ist denn da passiert?
Der entscheidende Aufstieg von Maria war 1978 mit der Wahl von Johannes Paul II. Der hatte das M für Maria in seinem Wappen.
Ach was.
Der hat ein Wappen und das M für Maria war darin. Auf einem blauen Grund. Blau war außerdem die Farbe des Byzantinischen Kaiserreichs. Das kann auch noch was damit zu tun. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass die Leute, die Maria bei Erscheinungen gesehen haben, sehen immer, dass sie was Blaues dabei hat. Jetzt hat Johannes Paul II. Also Maria mit in sein Wappen genommen, war ein ganz großer Verehrer von Maria, ist zu allen Maria-Heiligtümern geflogen. Immer wieder, immer wieder. Das war ihm super wichtig. Damals hätte kein Mensch gewagt, ein Wort gegen Maria zu erheben, weil also der Papst und Maria, das war, die waren ganz dicke. Dann kam Ratzinger. Ratzinger hat das nicht sehr viel verändert, hat halt auch, ist auch in Marienheiligtümer gefahren, aber der war nicht so, soll ich das sagen? Also Johannes Paul II. War ja jemand, der vor Marienheiligtümern pausenlos auf dem Boden lag. Also du erinnerst dich bestimmt, dass er mir die Erde geküsst hat.
Das habe ich als Kind immer gesehen im Nachrichten und fand das immer brüllend komisch als Kind. Ich immer dachte, der kommt immer, der steigt aus dem Flugzeug aus und dann bückt er sich und dann küsst er immer die Erde. Habe ich mir vorgestellt, dass dieser Fußboden immer vorher tüchtig geputzt wird und er dann genau an der Stelle küsst. Das fand ich faszinierend.
Ja, nein, der wurde gar nicht geputzt. Also das war meistens ganz normaler Asphalt auf einem Flugplatz. Der hat das immer gemacht, also als er sich noch hinknien konnte die ganze Zeit. Es gab manchmal sogar ganz schlimme Politiker. Deswegen, ich weiß noch, als wir in Bethlehem waren im Jahr 2000, sollte er auch die Erde küssen. Da war der, das war noch Yasser Arafat. Kannst du dich an Arafat erinnern?
Klar.
Und die Israelis haben also gedroht, wenn der Papst die Erde Palästinas küsst, ist es ja eine de facto Anerkennung des Staates, dann gibt es richtig mächtig Ärger bei seinem anschließenden Besuch in Israel. Und der Papst hat gesagt, also ich selbstverständlich werde ich die Erde küssen, der Stadt, in der Jesus Christus geboren wurde, also so ein Quatsch. Aber Erde küssen war also ganz vorne weg. Aber wichtig war auch, in seiner Schärpe hatte er immer ein M für Maria. Also Maria war da ganz groß im Kommen.
Okay.
Dann kam Ratzinger. Ratzinger war nicht so begeistert. Und Franziskus war auch, also, aber ich würde sagen, so ein gemilderter Maria-Fan. Ich kann mich daran erinnern, er hat mal im Flugzeug erzählt, also er hat sich mit einem intellektuellen Theologenpaar unterhalten und die haben dann gesagt, ja, Herr Bischof, da war er noch kein Papst, Herr Bischof, wir haben das ja geschafft, diese ganze Maria-Verehrung zu überwinden, da haben wir nichts damit zu tun. Und dann hat Franziskus gesagt, also das finde ich sehr traurig, also weil Maria ist ja ganz wichtig für die katholische Kirche, aber zweifellos gemessen an Johannes Paul II. War Franziskus eher so halber Maria-Fan.
Okay.
Aber was Fernandez jetzt getan hat, das hätte Johannes Paul II. Meiner Ansicht nach, hat sich das im Grabe umdrehen lassen, weil er hat gesagt, ganz offiziell, mit dem Segen von Leo dem 14., Maria ist nicht Miterlöserin.
Aha, Erlöser sind also nur die Herren dort. Also,
richtig. Das heißt, eigentlich widerspricht er da einer sehr langen Tradition. Erinnerst du dich an die Sixtinische Kapelle?
Natürlich. Also wer Erinnerst da bei dich? Nacht gewesen ist, in kleiner Gruppe, das kann ich gar nicht vergessen, sowas. Wo denkst du hin? Ja.
Erinnerst du dich an die Haltung von Jesus und Maria? Das ist Jesus, der segnet, und daneben ist eine ziemlich massiv passive Maria. Die kuschelt sich eher so ein bisschen an ihren Sohn.
Ja.
Sieht auch ungefähr genauso alt aus wie er übrigens. Also nicht sehr viel älter. Und in der Tradition des Christentums heißt das, in dem Augenblick des jüngsten Gerichtes kann Maria nichts mehr tun. Also du wendest dich im Leben an Maria, Ave Maria, voller Gnaden, der Herr ist mit dir. Aber in dem Augenblick des jüngsten Gerichtes ist alles zu spät, du kannst nichts mehr tun, das jüngste Gericht ist da, Maria kann in dem Augenblick nicht mehr für dich sprechen. Und in der Tradition der Kirche gibt es also diese Marienverehrung, in der die Leute glauben, also Jesus Christus erlöst dich natürlich vom Tod und gibt dir die Möglichkeit, ins Paradies zu kommen. Und Maria mischt da sozusagen mit. Also im Sinne von, deswegen heißt es in dem Gebet ja auch, bitte für uns in der Stunde unseres Todes. Also kannst du dich dann bitte an Jesus wenden und sagen, hör mal zu, dieser da soll doch nicht in der Hölle landen, sondern bitte ins Paradies kommen. Deswegen gab es diesen Begriff der Miterlöserin. Also nicht nur Jesus erlöst, alles sondern Maria, hat das, richtig, Maria hat da sowas sozusagen mit zu tun. Und jetzt hat Fernandez gesagt, nein, Schluss mit Maria, die hat überhaupt nichts damit zu tun.
Ich finde das ja so faszinierend. Also jetzt, wenn wir mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Ich habe mir noch mal einen Podcast zum Thema Maria angehört. Also bei den Evangelien spielte sie ja gar nicht so eine große Rolle. Und dann irgendwie im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende hat die katholische Kirche sie immer größer und größer gemacht, sich immer irgendwelche Sachen über sie ausgedacht. Dann kamen diese Dogmen, was du mir alles erklärt hast, schon mit der unbefleckten Empfängnis und dass sie als einzige mit dem Leib in den Himmel aufgenommen wurde. Also das habe ich ja nun gelernt, diese zwei Dinge. Das hat sich ja letztlich die katholische Kirche, sage ich jetzt mal so, ausgedacht oder sagen wir so, sie haben es festgelegt, dass das so ist. Also man hat sie doch nach und nach erhöht. Und jetzt setzt man sie wieder herab. Also es ist ein bisschen wild jetzt für mich. Du musst mir das erklären. Warum tut man das? Und,
ja, du hast völlig recht. Also der springende Punkt ist, es gab vor vielen, vielen hundert Jahren, also um das zweite, dritte Jahrhundert, Evangelien, in denen spielte Maria eine sehr viel größere Rolle. Jetzt in den Evangelien, so wie du kennst, ist Maria ja eher eine Randfigur. Interessant sind zwei Sachen von ihr. Es gibt ja im Evangelium Geschwister von Jesus, die tauchen auf. Da stehen auch die Namen seiner Brüder. Und da hat man sich immer die Frage gestellt, wie kann das eigentlich sein?
Maria war ja Jungfrau. Ja, eben? Genau. Obwohl, das war ja, habe ich auch gehört oder gelesen, auch eine Art Übersetzungsfehler kann es ja gewesen sein, weil es war eine junge Frau. Die Frauen damals wurden mit 13 verheiratet, mit 14, 15 haben sie ihre Kinder gekriegt. Also junge Frau oder Jungfrau hat man da möglicherweise ganz viel rein interpretiert in dieses Jungfrau-Ding, was da überhaupt nicht war. Wie stehst du dazu?
Also nicht, das ist nicht ganz so, aber lass mich mal erst mal von vorne anfangen.
Ja,
also
Maria, bitte, bitte.
Genau, Maria, da in dem Evangelium steht, dass es Geschwister von Christus gibt, also männliche, ja, vier Brüder, muss man ja irgendeine Lösung finden. Und im Mittelalter haben die Philosophen eine ganz einfache Lösung gefunden, haben gesagt, Josef war schon mal verheiratet, hatte eine erste Frau, die ist gestorben, deswegen hat Christus Geschwister. Dann heiratet Josef nochmal und heiratet Maria. Deswegen auf den Bildern, die du im Vatikan gesehen hast, sieht Josef immer so ein bisschen alt und verhärmt und unheimlich schlecht gelaunt aus. Und Maria ist daneben immer knackig und hübsch. Kannst du dich an die Teppiche, an die Galerie der Wandteppiche erinnern?
Ja.
Da gibt's ganz viele knackige Marias und ganz viele alte Josefe. Weil wenn der schon mit einer Frau verheiratet war und vier Kinder hatte, dann muss ja, schon etwas älter sein.
Und das alles nur, um eine Erklärung zu finden, dass sie auch, ja, bitte Jungfrau ist.
Also ja, also das mit der Jungfräulichkeit ist ein großes Problem, weil es gibt jede Menge Jungfrau-Geburten von Göttern. Also diese Idee, dass ein Gott, also Jesus Christus, der Sohn eines Gottes, von einer Jungfrau geboren ist, keine rein christliche Idee. Es gibt andere Religionen, in denen gibt es auch Jungfrauengeburten, die sind früher. Das soll einfach sagen, das ist eine reine Geburt. Ich finde aber, lass mich das mal sagen, das ist eine meiner Lieblingsstellen im Evangelium, die finde ich ganz toll. Da muss ich manchmal sogar weinen. Also ich finde, diese Darstellung, der Engel des Herrn kam zu Maria, der Jungfrau, und sagte, siehe, du wirst einen Sohn bekommen und du sollst ihn Jesus nennen. Den finde ich toll. Und weißt du was? Das zeige ich dir das nächste Mal. Es gab in Italien darüber einen unglaublich tollen Streit in der frühen Renaissance, weil im Evangelium heißt es, der Engel kommt zu Maria und als Erste, was er sagt, ist, fürchte dich nicht.
Ja.
Ist ja logisch. Du sitzt als Maria.
Find ich auch nett. Ja. Genau. Du sitzt da als junges Mädchen. Die war wirklich sehr, sehr jung. Das vergisst man ja immer. Man denkt ja immer, mein Gott, Maria war vielleicht 25, aber das stimmt ja nicht. Sie war ja eher 15, 16. Ja.
Genau. Maria sitzt also ohne irgendwas Böses zu denken bei sich zu Hause. Und dann kommt der Engel rein. Und das ist ja logisch, dass du dann denkst, Gottes Willen, wer ist denn das? Und deswegen sagt der Engel des Herrn auch ganz logisch, fürchte dich nicht. Mhm. Der Herr ist mit dir. Das führte in der Renaissance zu einem ganz heftigen Bilderstreit, weil ein Maler, Simone Martini, malte dann die erschrockene Maria. Das heißt, der Engel kommt rein und Maria macht, huch, das ist ja furchtbar.
Und das sollte sie nicht machen?
Das sollte sie natürlich nicht machen, weil der Papst sagte dann immer, um Gottes Willen, wenn der Engel zur Tür reinkommt und sagt, der Herr ist mit dir, und sie dann auch ganz richtig antwortet, wie soll das eigentlich geschehen, dass ich ein Kind bekomme, wo ich doch noch keinen Mann erkannt habe? Und dann sagt der Engel, der Heilige Geist wird schon dafür sorgen. Und in dieser ganzen Geschichte ist es jetzt natürlich so, dass Maria logischerweise, wenn der Engel reinkommt, erschrickt, sagt,
Müssen wir ihr auch zugestehen. Also, weil bis allein der Moment, in dem er in der Tür steht und bis er sagt, fürchte dich nicht, da passiert ja schon mal, also das sind ja schon eine Sekunde mindestens, wo man schon mal bitte erschrocken gucken darf.
Eben, also stell dir vor, du bist ja nun eine gestandene Frau. Wenn du also zu Hause sitzen würdest und der Engel des Herrn käme zur Tür rein, dann wärst du auch erschrocken.
Natürlich.
Das würde dein ganzes Weltbild auf den Kopf stellen, weil du nicht an Engel glaubst, richtig?
Vielleicht habe ich ja schon welche gesehen, wer weiß.
Okay, also der Engel kommt also rein, Maria erschrickt, Simone Martini malt das, der Papst sieht das und sagt, das geht auf keinen Fall. Also, dass wir diese erschrockene Maria da zeigen, die soll ja total glücklich sein. Und deswegen wird ganz entgegen eigentlich dieser Stelle im Evangelium, wenn du in Bilder guckst, die in der späteren Renaissance gemalt wird, sieht immer Maria total happy aus, wenn der Engel reinkommt und sagt, oh, wie cool, da ist er ja. Was totaler Blödsinn ist, weil das hat mit dem Evangelium überhaupt nichts zu tun. Aber egal, also Maria, Engel des Herrn, der kommt also rein und sie weiß, sie kriegt ein Kind. Das ist ja nicht so ganz einfach, weil Josef ist wahrscheinlich stinkesauer. Stell dir das vor, dein Mann war ja auch nicht glücklich gewesen, wenn er noch nie was mit dir zu tun gehabt hätte. Du wärst dann schwanger geworden.
Klar, und dann sage ich, ist so vom Heiligen Geist.
Ja, dann hättest du gesagt, also ich hatte da eine andere Beziehung, wir müssen mal darüber reden oder was weiß ich, wie man das heute macht. Also damals wäre das ein Problem gewesen. Und jetzt ist Maria, und jetzt wird es so ein bisschen blöd, weil es gibt Evangelien, das sogenannte Thomas- oder Pseudo-Matthäus-Evangelium, die erzählen sehr viel über die Kindheitsgeschichte von Christus. Diese Evangelien hat man aber als falsch im Laufe der Jahrhunderten einfach gebrandmarkt, weil die Geschichten, die da drinstehen, sind ziemlich wild. Also der junge Jesus, das Kind Jesus, ist jetzt nicht unbedingt so ein, soll ich das sagen, so ein echter Sympathiebrocken, sondern
eher etwas verhaltenskreativ, wie man heute sagt.
Ach, man sagt heute verhaltenskreativ? Okay. Er ist also sehr jähzornig. Also Maria, er ist sehr jähzornig. Also Maria sagt zu Josef ab und zu, es wäre besser, wir sperren den mal ein, weil der verurteilt ständig Leute zum Tode. Also der sagt ständig, irgendein Kind soll gleich mal sterben, weil er sauer ist. Und Maria ist deswegen also hoch besorgt, weil das Kind also Sachen macht, also schmeißt andere Leute vom Dach angeblich.
Und so Psychiater waren ja auch noch nicht so viele damals, dass man mal sagt, richtig, oder ein bisschen Ritalin geben oder so ging auch nicht.
Genau, sie schickte ihn zum Wasser holen. Also Maria kommt in diesen Kindheitsevangelien eigentlich ziemlich häufig vor. Die fliegen aus der Bibel aber raus. Sagt man im Laufe der ersten Jahrhunderte, das stimmt irgendwas nicht. Auch eine der sehr schönen Geschichten fliegt leider raus. Maria flieht ja nach dem angeblichen Kindermord von Bethlehem. Angeblicher Kindermord, weil das ist den Kindermord gegeben, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, weil Moses wird ja gejagt vom Pharao. Und deswegen wird Moses ausgesetzt in einem Körbchen.
Ja.
Und wenn jetzt aber Moses nachgestellt wird und gemeuchelt und gemordet wird, um zu kriegen, muss es ja Jesus auch sowas geben. Deswegen geht man heute davon aus, dass diese Kindermordgeschichte von Biblum erfunden wurde, um zu betonen, dass man ihm nach dem Leben trachtete.
Aha.
Auf jeden Fall hauen Maria, Josef und Jesus also ab nach Ägypten. Das steht auch in der Bibel. Was in Ägypten passiert, steht nicht in der Bibel. Früher gab es aber jede Menge Geschichten davon. Und eine ganz tolle Geschichte, die ist, weil zu diesem Zeitpunkt noch das alte Evangelium im Umlauf war, auch in der Kirche Santa Maria Maggiore, da wo der Papst Franziskus begraben ist. Also wenn Leute in diese Kirche gehen, rate ich Ihnen, schauen Sie sich diese wunderschönen Mosaiken an. Die sind entstanden in einer Zeit, die Bibel noch umstritten war. Da sind Geschichten zu sehen, die es in der heutigen Evangelium nicht gibt. Und eine dieser Geschichten ist, Josef, Maria und Jesus kommen also nach Ägypten und kommen in einen Tempel. Und in diesem Tempel sind 144 Statuen von ägyptischen Göttern. Dann kommt Jesus da rein und alle 144 Statuen explodieren. Pong!
Hey. Wie alt war Jesus da?
Ein Kind, so eins.
Okay. Okay.
Ja, ach, so eins gewesen sein. Ganz klein, ja. Ja, sie fliehen ja nach der Geburt, also wie gesagt, versuchen sie, gibt es ja den Kindermord von Bethlehem und dann hauen die ja ganz schnell ab und in Ägypten, wie gesagt, lässt Jesus diese ganzen Statuen explodieren, um zu zeigen, hier ist der wahre Gott und diese ganzen Statuen sind Götzen. Jedem Archäologen würde heute der blanke Schauder über den Rücken laufen, wenn er wüsste, dass 144 ägyptische Statuen einfach zerbröseln. Wie gesagt, da spielt Maria in der Kindheit eine große Rolle. Und dann haut Maria aus dem Leben von Christus ziemlich schnell ab. Es gibt noch eine sehr umstrittene Stelle. Da sind sie, das ist die erste Stelle eigentlich im Evangelium nach der Kindheitsgeschichte. Es gibt ja eine große Lücke. Jesus, Krippe, Geburt, Flucht nach Ägypten. Dann ist nichts. Und dann ist schon die Hochzeit zu Kana. Da geht's also los. Und Maria sagt während der Hochzeit zu Kana, die haben keinen Wein mehr, zu Jesus, das ist irgendwie doof auf so einem Hochzeitsfest, wenn der Schnaps ausgeht sozusagen.
Ja, also, nicht gut. Nee, das ist in Ostfriesland auch so, ja.
Gott sei Dank. Also ja. Auch bei euch würde das bedauert, wenn der Wein dann ausgehen
ja,
wird.
Ja, der Schnaps, ja, genau.
Ach so, gut. Das die haben damals Wein getrunken und... jetzt sagt Maria was ganz Komisches zu Jesus. Also die haben keinen Wein mehr, sagt sie. Und er sagt dann zu ihr, was willst du von mir? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Also weiß Maria schon, dass ihr Sohn Dinge kann, die echt der Hammer sind. Weil sonst würde Jesus zu ihr nicht sagen, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Außer ist er ziemlich schroff zu Maria und sagte...
Ja. Richtig freundlich ist das nicht, nee.
Frau, was willst du von mir? Also statt zu sagen, Mami, kann ich denen hier Mutti. Helfen?
Ja.
Die haben keinen Wein mehr, macht ja nichts. Aber obwohl Mami sagt, also hör mal zu, die haben ja keinen Wein mehr, und obwohl er so schroff antwortet, meine Zeit ist doch nicht gekommen, kennst du den als Ausgang des Rätsels, selbst für Menschen, die nichts mit der Kirche zu tun haben, ist dieses Wunder immer sympathisch. Wasser in Wein verwandelt.
Genau. Also ich sag mal so, da hat er seine Energien so ein bisschen kanalisiert und nicht direkt alles in die Luft gesprengt, sondern gesagt, ich mache jetzt mal irgendwas, womit die Leute mehr anfangen können.
Ah, du hast gerade was super Kluges gesagt.
Ach was, hör mir auf.
Ja, wirklich, weil es gibt jede Menge Theologen, die der Meinung sind, diese ersten Kindheitsevangelien, die sind gar nicht so falsch, weil die sollen eigentlich zeigen, dass das Kind Jesus mit seinen sonderbaren Kräften noch nichts anzufangen weiß.
Ja, genau.
Das also ist so ein bisschen Harry Potter im Sinne von...
Ja.
Er weiß doch nicht so genau, wie das in der Zauberei geht, verstehst du?
Und deswegen er merkt, sagen, er kann irgendwas, er probiert es aus, dann fliegt was in die Luft und man fällt immer irgendwas runter und dann später weiß er, ah, okay.
Genau, genau. Deswegen gibt es Theologen, die sagen, ach so falsch sind die Kinder, Kindheitsevangelien gar nicht, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Maria spielt da eine Rolle. Jetzt kommt die Szene in dem Leben von Maria, weshalb es gibt, ohne Scherz, in Süditalien Szenen, wo Frauen während Prozession böse Sachen gegenüber Christus schreien und den auch mit üblen Sachen bewerfen. Weil es eine Szene in der Bibel gibt, da kommt Maria mit seinen Geschwistern zu einem Haus, in dem Haus ist Jesus. Und jede Süditalienerin, also ich würde Rom noch mit einschließen, würde jetzt sagen, also wenn Mama mit den Geschwistern vor der Tür steht, Dann ist doch klar, was passiert. Mhm. Dann sagt der Sohnemann, oh super, Mami ist da, wie ja. schön.
Ja.
In der Szene ist es aber ganz anders. Jesus ist also zugange in einem Haus mit mehreren Leuten. Dann hört er, seine Mutter steht vor der Tür mit seinen Geschwistern. Und dann sagt er, was will die eigentlich von mir? Wer ist denn das überhaupt? Meine Geschwister sind Menschen, die an Gott glauben und der empfängt sie überhaupt nicht. Also statt mal rauszugehen, den Arm zu nehmen und sagen, hallo Maria, super, dass du da bist. Oder
klingt ein bisschen arrogant so.
Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz dazu sagen, dass sie natürlich gar nicht wirklich Maria heißt, sondern in der hebräischen Form heißt sie natürlich Miriam.
Miriam, ja.
Und nicht Maria. Hm. Aber wie gesagt, in dieser Szene, und ich kenne jede Menge kleine Käfer in Süditalien, wo die Frauen bei Prozessionen Christus mit bösen Dingen beschmeißen, weil die sagen, also das kann doch wohl nicht wahr sein. Die Mama steht vor der Tür mit den Geschwistern, will mit dem Sohnemann reden und dann sagt Sohnemann, wieso, wer ist das denn? Die soll bleiben, wo der Pfeffer wächst. Also,
vor allem gibt es sogar so ein Gebot, Vater und Mutter ehren und so. Wo ist denn das da?
Also ich finde, kannst du das verstehen als Mutter, dass das
natürlich nicht. Ich möchte natürlich da, also natürlich weiß ich auch, dass Mütter sehr übergriffig sein können und bei Kindern vor der Tür stehen, die schon erwachsen sind und dann womöglich jetzt irgendwie meinen, sie müssten noch die Küche aufräumen. Das geht natürlich auch überhaupt nicht, aber das ist vielleicht ja nicht das, was Maria wollte. Oder meinst du, sie war so eine Übergriffige, die mal unangemeldet vor der Tür stand und also, alles besser wusste? Ich glaube nicht.
Nee, ich auch nicht. Aber wie gesagt, die vor allem in Süditalien, aber auch in Teilen von Mittelitalien, auch in Rom, gibt es Leute, die diese Szene also so schrecklich finden, dass sie sagen, wir beten zu Maria, aber nicht zu Jesus. Und der gute Kardinal Fernandez hat jetzt also klargestellt, das geht nicht. Erlöser ist Christus und Maria, ihre Finger bitte davon zu lassen. Und
aber das hat ja nicht wegen dieser Geschichte, sondern einfach
sondern weil er sagt, also die wahre, reine Lehre der katholischen Kirche ist, es gibt einen Erlöser, Christus und Schluss. Das hat die Maria-Fans also zutiefst enttäuscht, dass Leo der 14. sowas durchwinkt.
Verstehe ich auch. Also wenigstens eine Frau, die da mal angebetet wird und die Frauen da ansonsten ja nicht viel zählen. Und dann hat man so diese eine, die stellt man ganz oben auf den Sockel, was auch ein Thema für sich ist. Kann man auch nochmal drüber reden, nächstes Mal oder so. Und dann stößt man die da wieder runter.
Ja, das ist natürlich blöd. Ich finde auch
komische Sachen.
Also Maria hat aber so, ich muss das mal auch so sagen, so Auf und Abs. Ne? Also unter Maria, als sie das Dogma abbekam, Pius der XII., dass sie der leiblichen Aufnahme in den Himmel.
Ja, meine Lieblingsgeschichte,
also
ja.
Ich weiß, dass also Gott ihr den Tod ersparte. Sie keine Erbsünde hatte, also gleich in den Himmel auf. Da war Maria ganz oben auf.
Ja. Bei den Wundern erscheint sie auch immer. Es ist immer Maria, die erscheint. Es könnte ja auch mal so ein Jesus erscheinen oder so. Erscheint ja immer Maria.
Nee, oder stimmt ja nicht. Dame aus Krakau, der ist er ja.
Ach ja, das ist Jesus erschien. So Jesus ganz kitschig hat sie ihn doch gemalt. Genau. Ja, malen lassen. Ja.
Genau.
Stimmt. Ja.
Auf jeden Fall, also diese Schlimme an dieser Szene für die Mädels, was Maria angeht, ist natürlich, dass Jesus dann ganz böse sagt, als sie sagen, was ist denn jetzt mit deiner Mutter und mit deinen Brüdern? Und dann sagt er, das da ist meine Mutter und das sind meine Brüder, nämlich die Leute, die da mit ihm in einem Zimmer sitzen und über den lieben Gott nachdenken.
Und
er verleugnet sozusagen seine Mutter.
Ach so, das war mir gar nicht so klar. Die ihn unter Schmerzen geboren hat, oder vielleicht hat sie ihn gar nicht unter Schmerzen geboren, weil das ja alles so eine wahnsinnig heilige Jungfrauengeburt war. Weiß man da was drüber eigentlich? Was eine ganz normale Geburt?
Das weiß man nicht, aber in den Kirchenliedern geht es immer um Schmerzen geboren. Also
schon doch.
Ja, wahrscheinlich war das mit Schmerzen, aber dass er sie dann richtig verleugnet, das ist natürlich so eine Geschichte. Nein, das geht ist so,
natürlich, nee, das geht
so. So der Mama-Kult in Süditalien, verstehst du, das ist so eine Geschichte da.
Nein, ich auch kenne mein Frauen, Mutterherz blutet da.
Die sitzen weinend in der Kirche, wenn diese Stelle in der Bibel vorgelesen wird, einmal im Jahr im Evangelium, da sagen alle, das legt der Priester dann aus, Matthäus Kapitel 12, Vers 46, und der kann das noch 100 Stunden auslegen, die Mütter sagen trotzdem, wie kann der seine Mutter verleugnen?
Wie legt er das denn aus? Also was sagt er denn dann als Erklärung?
Ja, er sagt als Erklärung das Naheliegende. Also Christus sagt, ich bin also für alle gekommen. Meine Mutter ist eine von vielen. Ich bin jetzt nicht wirklich nur ein Muttersöhnchen, sondern ich erlöse die ganze Menschheit. Mhm. Das will er damit sagen. Nett ist das trotzdem. Ja, nee. Ist, wie gesagt, aus der Mütterecke kommt dann nett ist das trotzdem nicht.
Finde ich auch nicht nett.
Mensch, dann, dann spielt Maria ganz lange keine Rolle, weil also die beiden ziehen, also er zieht mit seinen Aposteln in der Weltgeschichte rum. Stellt man sich auch die Frage, hat er zu Hause mal angerufen? Hat
naja,
er
gut, Telefon gab es jetzt auch nicht so viel. Hat er Rauchzeichen gegeben?
Hat er mal einen Brief geschickt, ja. Wenigstens? Also, das ist doch klar, dass die Maria sich dann noch fragt, was macht er eigentlich? Jetzt stell dir das mal vor. Du hast einen Sohn, der geht übers Wasser mit zwei Fischen.
Der kann doch Engel schicken. Der kann doch, also ich meine, wenn irgendjemand einen Draht hat zu Engeln und die mal schicken kann, dann ja.
Ja, aber die erschreckt sich ja ständig, wenn die Engel kommen.
Nein, jetzt ja nicht mehr. Nur in der ersten Sekunde. Das haben wir ja jetzt geklärt.
Also ich glaube trotzdem, also meine Liebe, wenn jetzt zur Tür ein Engel hier reinkäme, dann würde ich kreidebleich, das sage ich dir.
Sogar du?
Ja, natürlich. Also ich würde mich sehr freuen. Natürlich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ein Engel käme. Aber wie gesagt, erschrecken würde ich mich auch. Aber kommen wir doch mal zum Punkt. Ja. Maria taucht dann eigentlich relativ wenig auf. Und das Komische ist, Jesus müsste ja eigentlich denken, mein Gott, ich erwecke jetzt hier Lazarus von den Toten auf. Ich habe also 5000 gespeist mit zwei Fischen. Alle reden über mich. Musst du da nicht mal zu Hause vorbeischauen und sagen, Mami, alle Leute erzählen komische Geschichten über mich. Stimmt, ich mache da komische Sachen. Aber es gibt keine Szene zwischen Maria und Jesus während dieser ganzen langen Wanderschaft. Da ist immer Petrus dabei.
Das täuscht mich aber ein bisschen. Ja, weil ich immer so Nächstenliebe und so und immer alle retten und zu allen gut sein und die eigene Mutter vergisst da.
Genau, das findet man in Süditalien ganz besonders schrecklich. Maria von Magdala ist ja immer dabei, aber der wird ja eine sehr seltsame Rolle unterstellt. Maria ist dann auf einmal wieder da, nämlich in der Kreuzigung. Da ist Maria wieder zugegen. Sie sieht also diese Hinrichtung ihres Sohnes, ist auf dem Weg von der Hinrichtung dabei. Und was ich immer unheimlich spannend fand, wenn du mit echten Experten redest, dann sagen die, dieser Teil des Evangeliums der Kreuzigung ist wahrscheinlich der authentischste, weil wer immer das geschrieben hat, kannte die Orte sehr, sehr genau. Der war dort ganz sicher gewesen. Möglicherweise hatte er es sogar gesehen. Also das ist alles möglich. Dann spielt Maria eine Rolle und dann verschwindet Maria nach der Kreuzigungsszene völlig. Und komisch ist natürlich auch, der erste Mensch, der Jesus nach der Auferstehung sieht, ist nicht seine Mutter.
Maria Magdalena.
Maria von Magdala. Mhm. Die verwechselt ihn dann mit einem Gärtner.
Ja, und Maria ist doch mit Johannes durchgebrannt, oder nicht?
Ja.
Habe ich das falsche Verb benutzt? Also
Sie zieht mit Johannes, dem Liebling von Christus, in ein Haus, möglicherweise. Das ist eine Legende. Mhm. Dieses Haus hat Josef Ratzinger besucht. Das ist eine sehr wichtige, sehr große Legende.
Das steht doch nicht mehr, das Haus.
Doch, natürlich steht das. Du kannst da hinfahren, kannst dir angucken.
Ich dachte, das sind diese Mauern, die da mal irgendwo in der Erde entdeckt wurden.
Richtig.
Weil wegen dieses Traums von dieser Nonne da in Nordrhein-Westfalen.
Genau.
Aber die hat geträumt. Glaubt doch niemand, dass das wirklich das Haus war, dass dann irgendwelche Priester dann Wie viele Räume hatte das Haus? Ja,
das ist ziemlich klein. Also ich würde mal sagen, anderthalb, sehr viel mehr nicht. Das war ein ziemlich kleines Haus.
Oh ja, haben sie ja kuschelig gehabt, Johannes und Maria.
Die haben dort zusammen wahrscheinlich gebetet und gelebt.
Gekocht.
Jetzt haben sie zusammen gekocht. Ja, das ist richtig. Das steht aber alles nicht in der Bibel natürlich. Davon steht in der Bibel kein Wort, sondern Maria verschwindet dann auf einmal.
Ja, aber woher weiß man das dann?
Das ist eine Legende. Es ist nichts. So. Es gibt massenweise Geschichten über Maria, die sich dann im Laufe der Geschichte entwickeln. Und Maria macht dann noch eine ganz erstaunliche Karriere. Und dann kommen wir jetzt zu etwas, was wirklich sehr, sehr spannend ist. Und das ist ihr Gürtel.
Warte mal, welche Karriere macht sie?
Die Karriere macht sie über ihren Gürtel. Sie hat einen Gürtel.
Jetzt wird es wirklich wild. Ja, sie hat einen Gürtel. Okay, und damit macht sie Karriere.
Mit dieser Gürtel macht eine ganz, ganz erstaunliche Karriere. Und über diesen Gürtel reden wir das nächste Mal.
Über den Gürtel von Maria. War er auch blau? Nein, braun.
Über den Gürtel von Maria und du ahnst es nicht, wie spannend diese Geschichte sein wird.
Wenn du sie erzählst, wird sie sehr, sehr spannend sein. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Sehr gut.
Zumal Papst Leo auch noch eine ganz interessante Beziehung zu Maria hat. Und über die reden wir dann auch das nächste Mal.
Gut. Ja. Da werde ich jetzt wieder, da bleiben wieder viele Fragen offen und es bleibt spannend. Ich freue mich. Ja.
Ich freue mich auch auf dich. Ich grüße doch mal alle vielen neuen Hörerinnen und Hörer. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir so viele neue Hörerinnen und Hörer
haben. Haben wir das?
Oh, das haben wir. Ja. Macht's gut und dann bis zum nächsten Mal.
Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
Tschüss, tschüss, tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion. Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.